Ist es dir schon einmal passiert, dass du in eine blöde Situation hineingekommen bist, unverschuldet oder geschuldet, wie auch immer, und dir dachtet, Mist, was mache ich denn jetzt bloß? Und dann vielleicht auch jemand angerufen und gesagt hast, was soll ich tun? Als ich noch ein junger Teenager-Mädchen war, ich denke so 12 oder 13, wollte ich eine Freundin aus der Gemeinde besuchen. Und sie lebte auf der anderen Seite der Stadt. Das heißt, wir mussten mit dem Zug hinfahren, bin zum ersten Mal mit dem Zug gefahren, kannte das jetzt auch nicht vom Schule oder sowas, also es war das erste Mal öffentliche Verkehrsmittel für mich. Und meine Eltern hatten mir alles erklärt, wie das funktionieren soll und haben mich in den Zug gesetzt und ich bin richtig umgestiegen am Hauptbahnhof in Aachen. Und es war schon Abend und ich war so, ja, ich weiß, wo ich hin muss. Ich kann mir zwar nicht genau merken, wie es heißt, ich bin mir immer ganz unsicher, ob es der eine oder andere Ort ist, aber ich weiß, ich kenne das, ich habe den Bahnhof schon mal gesehen, ich weiß, wie ich da raus muss. Und dann fuhr der Zug an einen Bahnhof und ich guckte raus, weil ich dachte, das wäre er. Und war so, nee, das kommt mir unbekannt vor. Es war schon Abend und dunkel. Dann bin ich wieder reingestiegen in den Zug und bin weitergefahren zum nächsten Bahnhof, bin da ausgestiegen, weil das müsste jetzt der Bahnhof sein, es konnte nur einer dieser zwei Bahnhöfe sein. Da war ich mir sicher. Danach fuhr der Zug in die Niederlande weiter. Da wollte ich jetzt nicht hin. Und bin da also ausgestiegen und war so, nee, das ist es definitiv nicht. Der ist viel zu groß, dieser Bahnhof. Mist, das muss der Bahnhof davor gewesen sein. Und ich habe ihn nicht erkannt. Was mache ich denn jetzt? Und da stand ich echt so im Moment von Shit. Was mache ich denn jetzt? Hilfe! Und was denkt ihr, was ich wohl gemacht habe? Es gab damals noch nicht die Zeit des Handys, aber ich habe mir eine Telefonzelle gesucht und Papa angerufen. Und gesagt, Hilfe, was mache ich denn jetzt hier am Bahnhof? Und er hat dann die Mama von der Freundin angerufen und die hat mich abgeholt und alles war wieder okay. Aber manchmal in unserem Leben kommt es an Situationen, wo wir denken, shit, was mache ich denn jetzt? Und dann brauchen wir Hilfe. Und manchmal wissen wir auch jemanden, an den wir uns wenden können, wo wir sagen können, Hilfe. Manchmal nicht. Und so geht es auch heute den Zuhörern, und zwar den Zuhörern, die die Pfingstpredigt von Petrus hören. Wir haben letzte Woche Pfingsten miteinander gefeiert und uns gelesen, wie das Pfingstereignis geschehen ist. Und ich hatte gesagt, der Petrus hat dann eine Pfingstpredigt gehalten und kurz erzählt, worum es ging. Und heute wollen wir uns den Teil der Bibel angucken, wo es dann nach der Pfingstpredigt, wie geht es denn da weiter, was passiert da? Ich lese Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 43. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir denn jetzt tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. In euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Eigentlich wollte ich da stoppen. Die letzten zwei Verse lesen wir nicht. Bibeltext beginnt damit, als sie das aber hörten. Ich habe gerade schon gesagt, was hörten sie? Wir müssen natürlich wissen, was hörten sie denn, sonst verstehen wir die Geschichte nicht. Sie hörten die Pfingstpredigt von Petrus. Und das ging ihnen durchs Herz. Das ist das, wovon wir vorhin geredet haben. Es hat einen Nerv getroffen, es hat Emotionen getroffen. In dem Fall nicht so die positiven Emotionen, sondern ein Schuldbekenntnis-Emotion, eine Emotion von Mist. Einen Betroffenen, einen ratlosen, hilfesuchenden Nerv hat es getroffen. Was hat Petrus in der Pfingstpredigt gesagt? Beim letzten Mal gesagt, er hat erzählt vom Alten Testament ausgehend, mit Bibelstellen aus dem Alten Testament, was geschehen ist. Er hat bezeugt, was über Ostern geschehen ist und wie es dazu kommt, dass jetzt der Heilige Geist auf sie kommt und wieso es so geschehen musste. Dass das schon vorhergesagt wurde. Und er hat auch gesagt, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben ward, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Mit anderen Worten, er hat gesagt, ihr habt Jesus getötet. Und das ging ihnen durchs Herz. Das hat sie getroffen. Er hat die Schuld sehr klar angesprochen. Er hat sehr klar angesprochen, wo was schiefgelaufen ist. Autsch. Das tut weh zu hören. Das macht keinen Spaß, auf seine Schuld angesprochen zu werden, oder? Wie geht's euch damit, wenn jemand zu euch kommt und sagt, das und das hast du falsch gemacht? Ich glaube, so sehr wir Menschen immer kritikfähig sein wollen, so schwer fällt es uns doch, wenn es jemand tatsächlich tut und sagt, hier hast du etwas falsch gemacht. Und hier werden die Zuhörer dieser Predigt auf ihre Schuld angesprochen. Ihr habt Jesus umgebracht. Das ist jetzt auch keine Kleinigkeit, keine Lappalie, wo man sagt, ja, kann passieren, dass ich halt statt 30 mit 40 über die Straße gefahren bin. Tut mir leid, war ein Versehen, passiert nicht wieder. Und wie reagieren die Zuhörer? Ich glaube, wenn Menschen auf Schuld angesprochen werden, haben sie oft zwei Arten zu reagieren. Die eine Option ist, dass sie sagen, das ist doch Quatsch. Nee. Also so schlimm war das nicht, was ich gemacht habe. Und was du da übrigens gestern gemacht hast. Also ich finde, du solltest dir erstmal bei dir selber anfangen, bevor du irgendwas bei mir ansprichst. Lass mich in Ruhe damit. Sie streiten es ab und sie gehen zum Gegenangriff über. Das ist die eine Art und Weise, wie man darauf reagieren kann, wenn man auf Schuld angesprochen wird. Und die zweite Reaktion, und das ist das, was wir hier bei den Zuhörern hören und lesen, das ist, dass man sich treffen lässt. Dass es einen trifft und dass man schlucken muss und dass man sagt, ja, du hast recht. Das habe ich gemacht und das war falsch von mir. Was kann ich denn jetzt tun, um es wieder gut zu machen? Kann ich etwas tun? Vielleicht sagt man immer noch, ich wollte das nicht und das kann auch gut sein. Nicht immer entsteht Schuld, weil man bewusst etwas will. Und trotzdem ist da eine Erkenntnis und ein sich treffen lassen davon und ein Schlucken und das Annehmen. Das hat auch was mit demütig werden zu tun. Den eigenen Stolz runterschlucken, wenn man sagt, du hast recht, ich habe da was falsch gemacht. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die Zuhörer dieser Predigt, die tun das Zweite. Das Wort trifft sie. Es berührt ihr Herz und es trifft sie so sehr, dass sie fragen, was können wir denn jetzt noch tun? Wenn wir Jesus umgebracht haben, was können wir denn jetzt tun? Gibt es eine Möglichkeit zur Versöhnung? Gibt es eine Möglichkeit zum Wiedergutmachen? Dass Jesus gestorben ist und dass wir nicht erkannt haben, dass er der Messias war? Gibt es noch irgendeine Chance für uns? Und an dieser Stelle möchte ich stoppen und möchte fragen, wie reagieren wir, wenn Gott uns auf unsere Schuld anspricht? Wie reagieren wir, wenn Gott uns auf unsere Schuld anspricht? Und ich glaube, es gibt da zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, zum Anfang eines jeden Christenlebens, einer jeden Nachfolge, spricht Gott einem einmal an und sagt, ich bin für dich gestorben, weil du schuldig bist. Und er sagt natürlich nicht, wie bei den jüdischen Jüngern, du bist schuldig, Jesus umgebracht zu haben. Es ist jetzt nicht die Schuld, die auf uns geladen haben. Wir waren in der Situation damals nicht dabei. Aber er sagt, du bist schuldig, dass du meinst, Gott nicht zu brauchen. Dass du denkst, dass du dein Leben alleine leben könntest. Dass du den Gott, der dich geschaffen hat, ablehnst. Dass du meinst, zu denken, dass du Gott nicht brauchst in deinem Leben. Das ist das, was Gott heute uns sagt, wenn wir noch nicht mit ihm unterwegs sind. Und ja, das kann ganz schön treffen. Und wie reagieren wir darauf, wenn er das sagt? Aber auch wenn wir schon im Glauben stehen und wenn wir Nachfolge leben, auch dann können wir wieder schuldig werden vor Gott. Ein ganz berühmtes Beispiel aus der Bibel ist David. David war ein Mann, der von Gott ausgesucht wurde, gesalbt wurde, zum König ernannt wurde, der ganz tolle Sachen gemacht hat, mit Gott gegangen ist. Und wir lesen ganz viele Geschichten, wo er genau das Richtige gemacht hat, wo er wusste, was Gott von ihm möchte, und er hat danach gehandelt, bis Bathseba ins Spiel kommt. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte, wie er mit Bathseba Ehebruch begeht, dann versucht, das Ganze zu vertuschen und als das nicht funktioniert, ihren Ehemann umbringen lässt. Und David hat Schuld auf sich geladen vor Gott. Und die Bibel verneint das auch nicht oder vertuscht das, sondern der Nathan, der Prophet Gottes, geht dann zu David und Davids Stellung als König hilft ihm da auch nicht und sagt, David, nimmt David in eine Geschichte mit hinein, aber die Moral der Geschichte ist, David, du warst das, du bist schuldig geworden vor Gott. Und wie reagiert David? Er tötet Nathan nicht. Er sagt nicht, Nathan verbreitet Lügen über mich oder sowas, sondern es trifft ihn in sein Herz. Und er sagt, du hast recht. Du hast recht, ich bin schuldig geworden. Und er sagt das in 2. Samuel, wo er sagt, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Es gibt einen Psalm von ihm, Psalm 51, wo er das auch nochmal aufführt, etwas breiter. Und er sagt, ja, du hast recht. Ich bin schuldig geworden. Also auch, wenn wir mit Gott schon unterwegs sind, wenn wir ganz viel richtig machen, sind wir nicht immun dagegen, dass wir Gott gegenüber nochmal schuldig werden können an irgendeiner Stelle. Man hat nicht auf einmal eine Immunität erlangt und macht alles richtig, sondern man ist immer noch Mensch. Und das kann passieren, dass wir in unserem Leben an Punkte kommen, wo wir Dinge falsch machen. Nicht Gott zur Ehre. Und auch da ist die Frage, wenn Gott dich darauf anspricht, wie reagierst du? Wie reagierst du darauf, wenn Gott dich darauf anspricht, dass du etwas falsch gemacht hast? Streitest du es ab? Gehst du zum Gegenangriff über? Sagst du, nein, das stimmt nicht? Oder lässt du zu, dass es dich trifft? Und fragst, was kann ich tun? Und was antwortet Petrus jetzt auf die Frage der Zuhörer, was können wir tun? Er scheint nicht lange nachdenken zu müssen. Er sagt, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Tut Buße. Im Griechischen steht da das Wort Schubu, kehrt um. Erkennt eure Schuld, trauert darüber und dann wendet euch davon ab und wendet euch einem neuen Ziel zu. Dieses Tut Buße hat immer was mit einem Verändern des Lebensweges zu tun. Verändern von dem, was man tut. Nicht mehr weitermachen wie vorher, sondern sich abwenden und stattdessen auf eine andere Seite zuschauen, auf das, was Gott Ehre macht. Lasst euch taufen, das gehört auch zum Missionsbefehl. Sagt die Bibel immer wieder, Taufe gehört dazu, wenn man Jesus in sein Leben aufnimmt und sagt, ich folge dir nach. Und dann bekommt ihr den Heiligen Geist. Genau so, wie ihr gerade erlebt habt, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Wir sind ja noch in der Pfingstgeschichte eigentlich. Also wir reden noch darüber, dass wir gerade erlebt haben, wie der Heilige Geist auf die Jünger kommt. Genau so wie das, was ihr gerade erlebt habt. Genauso kriegt ihr auch den Heiligen Geist. Und er kommt zu euch und zieht euch in euch ein. Und ich glaube, so ziemlich das Gleiche gilt uns auch heute noch, wenn wir sagen, okay, ich bin schuldig, was kann ich denn jetzt tun? Tu Buße. Bekenne deine Schuld. Ändere dein Leben. Wenn du noch nicht Nachfolger Jesu bist, werde Nachfolger Jesu. Nehme an, dass du ihn brauchst, dass er dein Schöpfer ist, dass er dich liebt, dass er dich kennt und dass er es gut mit dir meint. Und richte dein Leben aus in seiner Nachfolge. Und wenn du schon Nachfolger Jesu bist, dann tu Buße. Sag, dass es falsch war, was du getan hast und wende dich davon ab. Mach es wieder so, wie du auch weißt, dass es richtig ist. Lebe wieder bewusst in der Nachfolge Jesu. Lass dich taufen. Das gilt jetzt nur denjenigen, die sich noch nicht haben taufen lassen. Wenn du getauft bist, dann muss man sich nicht ein zweites Mal taufen lassen. Aber wenn du nicht getauft bist, dann lass dich taufen. Und sag damit, Jesus ist mein Herr. Und dann wirst du den Heiligen Geist bekommen. Jetzt kriegen wir den natürlich heute nicht mehr mit einer großen Flamme über dem Kopf, so wie früher. Ich glaube, so ist das bei kaum jemandem hier passiert, der den Heiligen Geist hat. Sondern er zieht einfach ganz ruhig und leise bei uns ein. Ich mochte dieses Beispiel vom letzten Sonntag mit dem Handschuh, wo die Hand einfach reingeht. Als der Heilige Geist wie so die Hand ist, die in einem Handschuh geht und der ihm dann die Bewegung und Kraft gibt und eine Bedeutung. Und so ähnlich ist das auch. Die Hand geht ganz ruhig, der Heilige Geist geht ganz ruhig in uns ein und ist dann in uns und lebt mit uns und gibt uns seine Kraft, ist unser Beistand, zeigt uns, was richtig und falsch ist, wie es geht, zu Gottes Ehre zu leben. Und wenn du den Heiligen Geist schon hast und was falsch gemacht hast, dann hast du den nicht automatisch verloren. Aber du hast nicht auf ihn gehört. Höre wieder auf ihn. Sei dir bewusst, dass er in dir lebt. Lass dich von ihm verändern, weil wir haben immer noch die Entscheidung zu sagen, ich lasse mich verändern oder ich lasse mich nicht verändern, auch wenn wir Christen sind. Wir sind nicht auf einmal Marionetten geworden. Also entscheide dich wieder, dich vom Heiligen Geist bewegen und berühren zu lassen, leiden zu lassen, verändern zu lassen, Gott zur Ehre. Wir haben uns jetzt ganz viel angeguckt, was diese Predigt mit den Zuhörern macht und mit ihrem Glauben. Wie es ist zu Beginn des Glaubens, mitten im Glauben. Ich möchte noch ganz kurz einen kleinen Blick darauf werfen, auf den Petrus. Petrus ist ja derjenige, der da steht und sagt, du hast was falsch gemacht. Und hin und wieder kommt man auch in diese Position. Und wenn wir in die Bibel gucken, dann sagt die Bibel schon, dass wir uns gegenseitig auch sagen können, wenn jemand schuldig wird, dass wir da nicht unsere Augen vor verschließen sollen und weggucken. sondern dass das schon auch dazugehört, etwas anzusprechen. Aber ich glaube, wenn wir etwas ansprechen, dann sollten wir uns einer Sache sehr gewiss sein, nämlich dass Gott es uns aufs Herz legt, dass der Heilige Geist es uns aufs Herz legt, das anzusprechen. Also der Petrus redet hier nicht einfach als Petrus, sondern er ist gerade vom Heiligen Geist erfüllt worden und der Heilige Geist gibt ihm den Mut, das zu sagen. Und ich wäre sehr vorsichtig damit, dass jetzt jeder losrennt und sagt, boah, ich wollte übrigens schon immer mal sagen, dass ich das total doof an dir finde. Das ist nicht, was die Bibel meint, wenn sie sagt, dass wir uns einander auch unsere Schuld hinweisen sollen. Aber wenn wir merken, dass der Heilige Geist und dass Gott uns nicht in Ruhe lässt mit etwas, dass wir etwas wahrnehmen bei jemandem und Gott lässt uns einfach nicht in Ruhe damit, dann kann das sein, dass man das mal ansprechen sollte. Und auch da sagt die Bibel, dass man das eigentlich erstmal unter vier Augen ansprechen sollte. Also es ist jetzt nicht, du stellst dich vor die Gruppe und sagst, übrigens, ich wollte dir schon immer mal sagen, das hast du falsch gemacht. Sondern das sind dann Dinge, die man eigentlich erstmal im Kleinen unter vier Augen ansprechen sollte. Vorsichtig mit den normalen menschlichen Verhaltensregeln. Und wenn man es angesprochen hat, dann kann man es auch stehen lassen. Dann ist es die Sache der Person, wie sie reagiert oder auch nicht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es etwas ist, was der Heilige Geist einem aufs Herz legt. Und dass es etwas ist, was die Beziehung, was der Person selber schadet oder der Beziehung zu Gott. Also, wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwas anzumerken und anzunögeln, was mich schon immer genervt hat. Sondern es geht darum, wenn wir etwas sehen, was wirklich der Beziehung zu Gott schadet. Die Person sich selber schadet. Fremdgehen zum Beispiel. Das schadet der Person, das schadet der Beziehung, der Ehe der Person und es schadet der Beziehung zu Gott. Dann wäre das etwas, was man vielleicht mal ansprechen sollte. Also zum Schluss der Predigt möchte ich dich ermutigen, wenn Gott bei dir Schuld anspricht, dann ist das nicht das Ende, dann verdammt er dich nicht. Dann ist das nicht ein, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern es ist die Einladung, stehen zu bleiben, den Stolz runterzuschlucken, zu sagen, du hast recht und umzukehren, Buße zu tun, neu anzufangen mit Gott. Und ich möchte dich ermutigen, dich davon berühren zu lassen, es dein Herz treffen zu lassen, auch wenn es nicht schön ist erstmal, und Buße zu tun. Und wenn du nicht genau weißt, wie das funktionieren soll, wie das geht, wenn du jemanden brauchst, wo du sagst, Hilfe, was mache ich denn jetzt? Dann kannst du gerne auf uns Älteste zukommen oder auf jemand anderem aus der Gemeinde, wo du weißt, der ist mit Gott unterwegs und fragen. Und ich glaube, es gibt sicherlich Leute, die helfen können. Und ich möchte diese Predigt enden mit dem Bibelvers aus Micha 7, den ich heute Morgen zu Beginn des Gottesdienstes vorgelesen habe, weil ich finde, das ist so eine Zuspruch und so eine Verheißung. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? Der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils. Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Amen.